Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über imposante Gewinne bei Immobilienaktien, sagenhafte Zahlen von Saudi Aramco und sehr ordentliche Oracle-Zahlen. Im Thema des Tages geht es um das sich anbahnende Ende von TikTok in Amerika. Und in der AAA Day erklären wir euch den Insider-Deals-Indikator.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 12. März und wir wünschen euch einen rasanten Start in den Tag. Rasant nach oben ging es gestern beim Bitcoin abermals. Die Kryptowährung macht derzeit ja ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Ja, und am Abend wurde eine Münze tatsächlich für $72.700 gehandelt. So teuer, natürlich so teuer wie noch nie.
Unser DAX ging bei 17.746 Punkten aus dem Handel, ein Minus von 0,4%. Am stärksten Plus aber die Aktie von Vonovia, die sich um fast 3% verteuerte. Anlass waren die Zahlen des Konkurrenten LEG Immobilien aus dem MDAX. Auf den ersten Blick war das 23er Ergebnis von LEG zwar alles andere als gut. LEG hat das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 1,56 Milliarden Euro abgeschlossen. Und zwar infolge der Abwertung des Immobilienportfolios um 11,9%. Soweit die negativen Nachrichten. Im Tagesgeschäft lief es bei LEG 2023 aber deutlich besser. Dank der starken Nachfrage nach Wohnraum belief sich der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung auf 673 Millionen. Und weil da laut Management weiterhin Aufwärtstrend erkennbar ist, will LEG wieder Dividende zahlen. Ja, das war schon ein wenig überraschend. Und zwar von 2,45 Euro. Die Immobilienaktie, die kletterte dann um 5% auf 76 Euro.
Ja, und das war's noch nicht mit Immobilienaktien, denn nicht nur LEG, auch der Finanzierungsspezialist Hypoport hat die Bilanz für 2023 vorgelegt und außerdem einen Ausblick für dieses Jahr gegeben. Und das Management rechnet mit einem prozentual zweistelligen Anstieg des Konzernumsatzes auf, Zitat, mindestens 400 Millionen Euro und mit einem Vorsteuergewinn von 10 bis 20 Millionen Euro. Das ist schon eine ziemlich weite Spanne. Zum Vergleich, 2023 hatte das EBIT bei gut 13 Millionen gelegen, 2022 bei knapp 25 Millionen, da lief es noch deutlich besser. Dennoch, der Ausblick kam im Großen und Ganzen gut an und auch die Hypoport-Aktie kletterte im SDAX um knapp 4%.
Kommen wir von so 10 oder 20 Millionen Euro Jahresgewinn zu ganz anderen Dimensionen. Der Öl- und Gaskonzern Saudi Aramco hat nämlich auch Zahlen vorgelegt. Und die Saudis, die haben 2023 mal eben 121 Milliarden verdient. 121 Milliarden Dollar. Und das in einem Jahr. Und das war bei Aramco gerade mal das zweitbeste Jahresergebnis. 2022 klingelten da sogar 161 Milliarden Dollar in der Kasse. Aber der Monstergewinn von 23, der erlaubt es Aramco jetzt auch eine Monsterdividende zu zahlen. 31 Milliarden Dollar alleine fürs vierte Quartal. Ja, um das mal einzuordnen. Im gesamten iShares Global Clean Energy ETF sind derzeit grüne Wertpapiere für 3,6 Milliarden Dollar. Also vom Wert nicht mal ein Achtel dessen, was der größte Öl- und Gaskonzern in einem Quartal ausschüttet. Die Aramco-Aktie selbst, die könnt ihr in Deutschland nicht kaufen. Ihr könnt euch aber an einem ETF beteiligen, in dem Saudi Aramco vertreten ist. Da ist zum Beispiel der iShares MSCI Saudi Arabia capped.
Ja, mit Spannung haben wir dann gestern noch auf die nachbörslichen Geschäftszahlen von Oracle gewartet. Und es hat sich gelohnt, dank einer hohen Nachfrage nach seinem Cloud-Angebot im Zuge des KI-Booms natürlich, hat der Softwarekonzern die Expertenerwartungen beim Gewinn übertroffen. Der Umsatz lag dagegen ja leicht unter den Erwartungen. Dennoch, die Aktie gewann nachbörslich mehr als 13%, was wohl auch daran lag, dass Konzernchefin Safra Catz großen Aufträgen zur Reservierung von Cloud-Infrastrukturkapazitäten entgegensieht, wie sie erklärte. Ja, und der Nasdaq-Index in dem Zusammenhang, der hatte vorher 0,4% verloren. Der S&P 500, der ging wenig verändert bei 5.118 Punkten aus dem US-Handel.
Und dann noch das. Er hat es wieder getan. Krypto-Ikone und MicroStrategy-Gründer Michael Saylor hat erneut zugeschlagen und 12.000 Bitcoins gekauft. Und dadurch beläuft sich der Bestand erstmals auf mehr als 200.000 Token. Im Schnitt hat er die Bitcoins für $33.700 eingekauft. Also er bzw. seine Firma liegen jetzt damit ganz gut im Plus. Die MicroStrategy-Aktie, die einst als riskante Wette auf den Bitcoin galt und das auch immer noch ist, gewann gestern 4%. In den vergangenen 12 Monaten konnte sie sogar um 460% legen, wenn das mal kein Hype-Potenzial hat.
Wahnsinn, das ist, diese Aktie ist wirklich ein Phänomen, quasi ohne Geschäftsmodell, aber... ja, ein Hype, ein echter Hype. Dann gab es noch sehr spät neue Nachrichten zum Douglas-Börsengang. Die Parfümeriekette, die macht jetzt richtig Tempo. Nur eine Woche nach der offiziellen Ankündigung beginnt nämlich heute schon die Zeichnungsfrist für die Aktien. Bis zu 34,6 Millionen Aktien werden bis zum 19. März in der Spanne von 26 bis 30 Euro angeboten. Und damit käme das Unternehmen auf einen Börsenwert von immerhin 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro.
So, dann mache ich jetzt mal ganz schnell die Termine.
Ja.
Und da ist heute der Tag, wo Deutschland Streiks aller Orten erwarten, die Lokführer bei der Bahn und das Kabinenpersonal bei der Lufthansa legen die Arbeit nieder. Dann stellt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine Umfrage unter 1.900 Unternehmen vor. Es geht darum, wie stark die Betriebe im Ausland investieren wollen. Ja, und die Daten könnten dann auch Rückschlüsse auf die Attraktivität des Standorts Deutschland zulassen. Laut Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind wir ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dann ist natürlich das Highlight heute die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Februar. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten, dass die Inflationsrate auf dem Vormonatswert von 3,1% sich stabilisiert hat. Quartalszahlen kommen heute von Porsche Sportwagen, von Archer Daniels Midland und von Manchester United.
Das Thema des Tages.
Es könnte tatsächlich sein, dass TikTok aus Amerika verbannt wird und zwar ziemlich schnell. Pass auf, die Lage ist wie folgt. Der US-Kongress unternimmt derzeit einen neuen Anlauf, um TikTok bundesweit zu verbieten. 50 Mitglieder des Handelsausschusses im US-Repräsentantenhaus haben einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet, einstimmig und parteiübergreifend.
Diese Vorgabe würde es chinesischen Investoren untersagen, einen Anteil von 20% oder mehr an großen Social-Media-Plattformen in den USA zu halten. Das würde den chinesischen Mutterkonzern ByteDance vor die Wahl stellen. Entweder er verkauft das US-Geschäft von TikTok oder das Netzwerk verschwindet aus den App-Stores. Und dieses Mal stehen die Erfolgschancen deutlich besser als beim letzten Versuch vor 4 Jahren, und zwar aus einem Grund.
Ja, nämlich diesmal dürfte der Entwurf im Eiltempo durch den Kongress gehen. Zitat, ich werde dieses wichtige Gesetz zur nationalen Sicherheit nächste Woche zur Abstimmung ins Repräsentantenhaus bringen, kündigte Steve Scalise, heißt der gute Mann, das ist der republikanische Mehrheitsführer, bei X an. Ja, und der US-Gesetzgeber wirft ByteDance, das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, seit langem vor, enge Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas zu haben. Abgeordnete sehen die App außerdem als potenzielle Bedrohung für die Privatsphäre der Amerikaner, aber auch als Gefahr für die psychische Gesundheit vieler Teenagers. Abgeordnetenkreisen heißt es immer wieder, TikTok habe längst zu viel Einfluss auf amerikanische Jugendliche und der Konzern keine Hemmung, diesen Einfluss auf sie auch zu nutzen.
Auch US-Präsident Joe Biden hat bereits erklärt, dass ein Verkauf des Geschäfts oder ein mögliches Verbot nicht an seinem Veto scheitern würde. Wenn sie es verabschieden, werde ich es unterschreiben, sagte Biden am Freitag. Wie erwähnt, damit unterscheidet sich der neue Anlauf maßgeblich von dem Versuch vor knapp 4 Jahren, als die damalige US-Regierung die Betreiberfirma schon einmal zu einem Verkauf zwingen oder die App gänzlich verbieten wollte. Eine Anordnung durch den damaligen Präsidenten Donald Trump trat allerdings nie in Kraft.
TikTok ist nirgendwo auf der Welt erfolgreicher als in den USA. Mehr als 150 Millionen monatlich aktive Nutzer würde TikTok verlieren, wenn das Netzwerk dort schließen müsste. Das gesamte Ökosystem aus Influencern, Werbekunden und Nutzern dürfte also empfindlich gestört werden.
Unser AAA-Kollege in New York, der gute Laurin, hält die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich ein amerikanisches TikTok geben wird, für ziemlich gering, denn das ganze Netzwerk funktioniert global. Wer immer TikTok in den USA kauft oder abspaltet, verliert dann den Zugang zu den so wichtigen globalen Trends. Der Wert der Plattform wäre also ziemlich gering. Und dazu kommt, dass die Betreiberfirma ByteDance extrem zurückhaltend sein dürfte, neben dem US-Nutzerverzeichnis auch noch den Quellcode seiner weltweit erfolgreichen Plattform an einen Konkurrenten abzugeben.
Ja, denn der eigentliche Wert TikToks liegt darin, dass die Plattformalgorithmen so gut darin sind, automatisch und früh Trends zu erkennen. Und die künstliche Intelligenz hinter TikToks Erfolg ist aus Sicht von ByteDance so wertvoll, dass man sie auf keinen Fall in die Hände der Konkurrenz geben möchte.
Bleibt also eigentlich nur die Option des kompletten TikTok aus in den USA. Und hier stellt sich die Frage nach den Profiteuren. Da fallen uns zuerst die anderen sozialen Netzwerke ein. Für Snap oder Pinterest dürfte ein Verbot ganz sicher von Vorteil sein. Beide Netzwerke sind börsennotiert und kommen für ein Investment eurerseits in Frage. Genauso wie natürlich Alphabet, zu der ja auch die Plattform YouTube gehört, einem der größten TikTok-Konkurrenten.
Der ganz große Gewinner des Verbots wäre eigentlich Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Instagram oder WhatsApp. Aber warum sagen wir eigentlich? Weil Meta gerade mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen hat, mit dem Problem Donald Trump nämlich. Der hat Facebook gestern abermals scharf angegriffen und als, Zitat, wahren Feind des Volkes bezeichnet. Und ja, so ist Trump nicht unbedingt Fan eines TikTok-Verbotes. Er sagt nämlich, ich bin nicht scharf darauf, Facebook doppelt so groß zu machen. Facebook ist sehr unehrlich gewesen. Ihr erinnert euch bestimmt, der Mutterkonzern Meta hatte Trumps Zugänge für Facebook und Instagram ja nach den Unruhen vom 6. Januar 2021 in Washington gesperrt.
Seitdem Trump am vergangenen Donnerstag seine Tiraden begonnen hat, ist die Meta-Aktie bereits um 7% abgesackt. Der Gegner Trump wiegt derzeit offenbar schwerer als die TikTok-Ausfantasie. Apropos Trump, der betreibt ja ebenfalls ein soziales Netzwerk, nämlich Truth Social. Und die dazugehörige Aktie, die heißt Digital World Acquisition Corp., ist durchaus auch ein Profiteur einer neuen Social-Media-Lage in den Vereinigten Staaten. Stichwort Parallelökonomie.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Fast alle Indizes befinden sich ja derzeit auf Rekordhoch und manche von euch beschleicht das Gefühl, dass das gerade bei uns in Deutschland nicht so mit rechten Dingen zugehen kann. Am Wochenende haben wir darüber gesprochen, wie ihr eine Finanzblase erkennt. Ein Indikator haben wir da aber nur ganz kurz gestreift, nämlich Insiderverkäufe.
Ja, und Insiderkäufe, wenn Manager und Aufsichtsräte und deren Eheleute sich im großen Stil von Aktien ihres Unternehmens trennen, dann ist das meist ein Alarmsignal oder kann es zumindest sein. Und umgekehrt gilt, wenn sie kaufen, drücken sie damit aus, dass sie den Aktien in nächster Zeit noch einiges zutrauen. Es zwingt sie ja niemand, ihr privates Geld in die eigene Firma zu stecken. Deshalb haben wir diese Director's Dealings, also die Transaktionen von Managern und Aufsehern, mal angeschaut und daraus eine AAA-Idee gemacht.
Ja, gestern hat nämlich eine Transaktion ganz besonders von sich reden gemacht. Der Vorstandsvorsitzende der DHL Group, Tobias Meyer, hat geordert und Meyer hat nicht verkauft, sondern gekauft, nämlich DHL-Aktien für 194.000 Euro. Das ist schon ein Statement und das könnte man so verstehen, dass Meyer ja Zuversicht offenbart in die Zukunft des Unternehmens und die Zahlen der früheren Deutschen Post waren ja zuletzt nicht sonderlich gut. Umso mehr könnte man den Aktienkauf des Chefs als ermutigend betrachten. Wenn Meyer der DHL keine gute Zukunft zutraut, würde er vermutlich kein privates Geld investieren.
Der Aktienkauf von Tobias Meyer ist zu Wochenbeginn bekannt geworden und die Postaktie hat dann gestern prompt ein kleines Plus gemacht. Also wenn es nicht nur darum ging, die Aktien zum Schnäppchenpreis zu erwerben, sondern bei den Aktionären allgemein Zuversicht zu verbreiten, dann hat es zumindest gewirkt. Meyer war auch nicht der einzige deutsche Vorstandschef, der bei den Aktien des eigenen Unternehmens zugeschlagen hat. Gekauft hat auch BASF-Manager Markus Kamit, der ab der BASF-HV am 25. April neuer Vorstandsvorsitzender wird. Kamit hat Anfang März BASF-Aktien für 999.700 Euro erworben, also für fast 1 Million. Und selbst für einen DAX-Vorstand ist das eine stolze Summe.
Insgesamt kann man sagen, dass die Insider-Verkäufe trotz des insgesamt hohen Niveaus der Kurse überwiegen. Investitionen in die Aktien des eigenen Unternehmens gab es in den vergangenen 2 Wochen, also in der Zeit der Rekorde, auch bei der Arealbank. Und da haben verschiedene Insider für insgesamt 1,6 Millionen gekauft, unter anderem Vorstand Marc-Oliver Hess. Bei ThyssenKrupp gab es Käufe durch die Vorständin Ilse Henne, bei Infineon durch die Aufsichtsrätin Ute Wolf.
Eher größere Verkaufstransaktionen gab es während der Aktienrallye relativ wenige. Beim Halbleiterzulieferer iXtron hat Vorstandschef Felix Krawat Papiere für 474.000 Euro abgegeben und bei Schott Pharma Aufsichtsrat Jens Schulte für 80.000 Euro. Wenn man da etwas hineininterpretieren will, ja, dann halten diese Insider die Aktien ihres Unternehmens womöglich für hoch bewertet. In der Tat hat sich beim Börsenneuling Schott Pharma seit dem IPO im September wirklich einiges getan. Die Aktie steht 40% höher. Bei iXtron gilt das allerdings nicht. Das Papier hat allein dieses Jahr mehr als ein Drittel an Wert verloren. Und da ist so ein Verkauf des Vorstandschefs nicht unbedingt vertrauensbildend, auch wenn man sagen muss, solche Verkäufe, die entstehen auch manchmal aus Aktienoptionen im Zuge der Vorstandsvergütung und im besten Fall wird dann praktisch nur der Bonus versilbert.
Aber wie gesagt, in Deutschland überwiegen die Verkäufe insgesamt deutlich in den vergangenen 2 Wochen volumenmäßig im Verhältnis 8:1. Auch bei Puma, Hensoldt, Symrise und der Smart Broker Holding gab es Käufe. Woher wir das wissen? Ja, Directors Dealings müssen gemeldet werden. Jeder kann sie auf der Seite der Finanzaufsicht BaFin einsehen. Allerdings ist die entsprechende BaFin-Seite nicht sonderlich übersichtlich, also nicht nutzerfreundlich. Manche Finanzportale sammeln solche Insider-Transaktionen aber ebenfalls, darunter finanzen.net oder Wall Street Online. Dort ist es deutlich übersichtlicher. Die Links stellen wir euch in die Shownotes.
Ein ETF auf solche Directors Dealings gibt es hierzulande nicht. Es existiert ein Wikifolio namens Directors Dealings Strategie, nur das ist nicht besonders gut gelaufen, -13% auf 12-Monats-Sicht, deshalb nennen wir es hier nicht oder zumindest keine WKN. Und überhaupt, wenn ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat kauft, kann das ein Anlass sein, eine Aktie nochmal näher anzuschauen, sollte aber auf keinen Fall der einzige Grund sein, sie zu kaufen.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Christian warnt in Antwort an Birgit davor, dass wir einen bestimmten Anteil weiblicher Gäste bei den Samstagsfolgen anstreben. Ich zitiere ihn mal, die verkappte Einführung einer Frauenquote wäre substanzlos, gefährlich und naiv, schreibt er. Bitte belasst es dabei, nach Ideen und Können und nicht nach Geschlecht einzuladen. Und Hörer Lukas hat sich über die Berichterstattung zu Rüstungs- oder besser gesagt Verteidigungsunternehmen gefreut, wie er schreibt. Manche Kollegen anderer Medien, schreibt er, scheinen aus einem falsch verstandenen Verständnis von Haltung heraus einen Bogen um die Branche zu machen. Bitte berichtet weiterhin, was ist, seid Journalisten und keine Märchenerzähler. Ja, und Hörer Simon kritisiert unseren Zungenschlag im Zusammenhang mit Donald Trump. Er schreibt, hört auf, Trump in erster Linie als Casino-Betreiber zu bezeichnen. Das ist er nämlich nicht, mahnt er.
Uff, ja, ich glaube, das geht an mich, aber vielleicht bin ich auch einfach alt. Als ich angefangen habe, mich für Börse und Wirtschaft zu interessieren, da war Trump Casino-Betreiber, Baulöwe und Playboy. Manches war vielleicht früher einfach besser. Aber die treuen Hörer von Death Note Chabitz, die werden heute eine ganz besondere Wette erleben. Holger hat nämlich angekündigt, dass er mit Dietmar eine 100.000-Dollar-Wette abschließen wird. Und diesen Nervenkitzel, den wollt ihr nicht verpassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.